Grüezi miteinander. Im neuen Jahr Pro und Contra. Jetzt lassen wir los. Jetzt geht es rasant. Und es wird Rauch. Gremanuel Gysi und ich, Rino Kessler, begrüßen Sie recht herzlich zu Pro und Contra. Und wir haben Reisthemen. Es wird geschlagen, es wird gelogen, es wird beschissen. Und wir verurteilen alles bis aufs Letzte und mit den härtesten Tönen.
Also wird moralinsauer. Es wird toll, kann man sagen.
Absolut.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. So, Pro und Contra. Ein gutes Neues wünschen wir am 1. Viertel vom Jahr, Geburtstag von unserem Formel 1 Reporter Roger Benoit. Mindestens am Tag, wo wir aufnehmen. Wahrscheinlich, wenn ihr das gehört, ist er schon fast wieder ein Jahr älter, aber trotzdem. Alles Gute auch von dieser Stelle. Endlich mal einen vernünftigen Jubeltag. Und das ist eine traumhafte Überleitung, die mir da gelingt. Es geht nämlich um eine andere Art von Jubeltag, die am Wochenende stattgefunden hat. Schalke 04. Der eine oder andere kann sich noch erinnern. Wir haben in den letzten Monaten immer mal darüber geredet, wer Schalke retten könnte. Der Kessler hat mal gefunden, der Uli Hoeneß könnte eingreifen. Der Lucien Favre ist zur Sprache gekommen. Ich weiß nicht, der Papst ist, glaube ich, auch erwähnt worden.
Mike Tyson, nicht vergessen.
Jetzt ist es so, am Schluss war die Lösung so einfach gewesen. Schon lange dabei im Geschäft und hat es einfach bis jetzt nicht probieren. Christian Gross, der Mann, der den Horrorrekord, den man hat einstellen konnte, gleichziehen mit Tasmania Berlin, 31 Match ohne Sieg in der Bundesliga, dank Christian Gross abgewendet worden. Ein 4:0 gegen Hoffenheim. Ist jetzt alles wieder gut auf Schalke? Dino Kessler, deine Analyse, knallhart.
Ja, es hat mal schön ausgesehen, muss man sagen. Also, ist auch überraschend gekommen, muss ich ehrlich sein. Also, wobei Hoffenheim in letzter Zeit enorme Mühe gehabt hat, viel Verletzte, wobei das lässt man nicht immer gelten als Ausrede. Hoffenheim mit dem Sebastian Hoeneß, glaube ich, Trainer, ist eigentlich viel gutes Spiel zeigt, aber einfach den Erfolg nicht mehr findet. Am Anfang sehr gute Spur gefunden und jetzt gegen Schalke ausgerechnet, muss man da sagen, 0-4 oder 4-0 für Schalke, dann aus dieser Perspektive ein Befreiungsschlag, klar, aber es ist schwierig zu beurteilen, was das hinterlässt. Also, wenn man damit rechnet, dass die Mannschaft jetzt plötzlich die Mehrheit des Spiels gewinnen sollte, dann muss sich tatsächlich erheblich viel verändert haben. Und das allein aufgrund von der Anwesenheit von Christian Gross möglich. Mit uns eigentlich macht er recht gute Fallen dort. Mir gefällt noch, wenn er an der Seitenlinie auftritt. Er hat ja die Art, den Gesichtsausdruck, das Überlegende, was er wahrscheinlich gar nicht wirklich macht, sondern einfach vorgaukelt. Das Tiefsinnige, oder? Er analysiert knallhart, merkt wahrscheinlich gar nicht, was läuft. Nein, das ist jetzt ein Witz.
Das ist gemein. Auf jeden Fall hat er gemein, was du da gerade vorliegst.
Ich finde es einfach lustig, oder? Nach dem ersten Spiel hat man schon gesagt, auch der bringt es nicht her, nach einem Spiel, oder? Und jetzt, nach dem zweiten Spiel, ein Spiel gewonnen, heisst schon, jetzt sind sie gerettet. Oder würde man vermuten, jetzt geht es aufwärts. Um da Tendenz feststellen, müssen wir vielleicht noch zwei, drei Matches warten. Aber mindestens einmal, vielleicht ist es einfach nur darum gegangen, den Rekord nicht einzustellen. Und da hat man gesagt, das ist unser Saisonziel, dass wir das Mania nicht einholen und die sollen den Rekord behalten. Und nachher verlieren wir wieder weiter. Ja, und steigen dann halt ab. Aber das gelingt ja auch ohne den Rekord für das Mania einzustellen jetzt.
Das wäre grundsätzlich möglich. Also in Zweifel. Es ist noch kompliziert. Also, man hat jetzt immerhin mal den Supergau abgewendet. Tasmania ist, glaube ich, auch froh, was man können lesen. Also, man findet das Alleinstellungsmerkmal eigentlich noch super, dass man die erfolgloseste Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte ist. Von dem her, wieso eigentlich nicht?
Erwartet hätte es ja niemand, oder? Also, wir sind ein Haufen. Wenn man diskutiert worden, auf den wäre, glaube ich, niemand gekommen. Außer die, die jetzt sagen, ich habe es schon dort gewusst, was aber nicht stimmt, weil es niemand gewusst hat. Außer ich vielleicht, was insgeheim vermutet hat.
Aber du hast es nicht gesagt.
Aber das natürlich nicht gesagt haben. Weil man mir eh nicht geglaubt hat. Ja, gut, jetzt hat man den Dreck. Ich tippe, dass das aufwärts geht, ehrlich gesagt. Mir passt der gross.
Okay.
Also, das hat mir immer schon passt. Nicht nur, weil der Polizist so ein Hönk ist, was er immer gerne angeführt hat, sondern einfach seine Art.
Sondern auch, weil er der Sohn von einer Turnspringerin ist, wie er erklärt hat bei seiner Vorstellung.
Ja, von mir aus. Wieso auch nicht?
Das ist eigentlich noch Schmuck. Und man muss sagen, da haben wir Schweizer Journalisten offenbar die letzten 30 Jahre gnadenlos versagt, dass man immer nur den Polizistenvater und nie die Turmspringerinnenmutter rausgehoben hat. Das ist ähnlich unerschrocken und waghalsig.
Vielleicht hat man das auch falsch verstanden, vielleicht hat er es anders erklärt. Man hat es falsch verstanden, vielleicht hat er gesagt, meine Mutter ist aus Rotenturm abgesprungen und dann haben die Deutschen das so gedeutet, sie sei eine Turmspringerin. Also, ich weiß es nicht, ich habe das auch noch nie gehört. Unsere Experten haben immer gesagt, Polizist, so muss ich finde ich eigentlich auch noch sympathisch, absolut, muss ich ehrlich sagen. Absolut. Wieder gross, aber ist so wie ein Peppel jetzt, kommt mir vor.
Ist er jetzt in dem Alter, wo er ein Peppel ist?
Ja, aber ja, positiv konnotiert, das möchte ich dann schon noch anführen. Weil er tatsächlich, mir macht einen sympathischen Eindruck an der Seitenlinie dort. Man hat so die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Und das ist auch nicht zynisch gemeint, überhaupt nicht. Es ist so wohltuend, eine Abwechslung im Vergleich zu dem, was man sonst so sieht, wenn sie so nervös rumhampeln. Und wenn sie so, man hat gesagt, das ist ein harter Hund. Ja, dann macht es relativ subtil in dem Fall. Und unaufgeregt, das tut sicher gut. Also,
er holt Peitschen einfach nur raus, wenn niemand zuschaut. Das ist ja dann eigentlich der Trick. Nein, ich würde mich jetzt in der Analyse nicht unbedingt dagegen wehren, dass der Herr Gross wahrscheinlich schon weiss, was er tut. Es gibt ein paar Fragen, oder? Zum einen, wie nah am Puls von der Zeit Fußball technisch, taktisch, trainingsmässig ist er noch, nachdem er jetzt doch lang weg war auf höchstem Level in Europa, nachdem er zuletzt jetzt noch in Ägypten gearbeitet hat, wo ich ehrlich muss zugeben, dass mich das schon recht nervt mittlerweile, weil die Deutschen sich wahnsinnig darüber mokieren, dass da jemand als letztes in Ägypten geschafft hat. Aber die Frage dürfen wir grundsätzlich schon stellen. Aber was für die viel grössere Frage ist, meiner Meinung nach, ist, ob es tatsächlich reicht, jetzt da einfach einen herzustellen, der fachlich kompetent ist und dann läuft bei dem Schalke plötzlich alles wie in Butter. Also, der Verein hat dermassen viel Unruhe im Umfeld, dermassen viel Trubel. Jetzt will man die Mannschaft noch umbauen, muss man wahrscheinlich auch, nach dem allem, was in den letzten Monaten passiert ist. Das ist noch lange nicht ausgestanden, weil an und für sich Substanz hat man sowieso genug, wenn man den Kader anschaut, um irgendwo mindestens im gesicherten Mittelfeld landen. Ich glaube, da muss man mit niemandem gross diskutieren. Es ist das ganze Theater rundherum. Wenn dann der Herr Tönnies plötzlich wieder anbietet, mit einem Darlehen zu kommen und irgendwie vom Verwaltungsrat muss abgewimmelt werden. Also es gibt dermassen viel Störfeuer um den Verein herum, was ja der Verein zum Teil auch ausmacht. Das ist völlig klar. Für viele Leute ist es ja so eine Art Ersatzfamilie, da klopft es und tätscht es dann halt manchmal auch. Aber ich bin mir nicht sicher, dass die Kurve da jetzt überkommen ist, nur weil man jetzt einmal gegen Hoffenheim deutlich gewonnen hat. Ein Match, wo, muss man ehrlich sagen, mindestens am Anfang anders hätte laufen können. Also Hoffenheim hat nicht die schlechteren Chancen gehabt zu Beginn. Was man sicher kann sagen, ein Hoeneß hat jetzt Schalke gerettet, oder? Also eigentlich hast du recht gehabt. Es war einfach der Sebastian Hoeneß und nicht der Uli.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, der Neffe von Uli, oder? Das ist der Sohn von Dieter, der Sebastian.
Exakt.
Dieter Hoeneß. Gut, ich meine, nach der letzten Niederlage, glaube ich, wo noch der Alttrainer war, hat der Herr Uth, glaube ich, gesagt, wir brauchen dringend Hilfe, wir brauchen Transfers. Viel passiert ist nicht, der Kolasinac ist zurückgekommen. Aber ich glaube auch nicht, dass es, eben, wenn du so tief steckst, dann kann irgendwie eine Marginalie etwas ausmachen. Ein Goal allein kann eine ganze Mannschaft aus der Lethargie reissen, während dem zwei, drei Transfers vielleicht überhaupt nichts ausmachen. Jetzt kommt der Trainer, vielleicht findet er einfach den richtigen Ton, gibt den Leuten ein bisschen Selbstvertrauen und schon klappt es. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Man hat kein Rezept oder das Patentrezept noch nicht gefunden, wie man tatsächlich in so einer Situation verfahren soll oder welcher Typ denn genau der richtige ist für jede Mannschaft sowieso nicht, aber vielleicht genau die Mannschaft eben schon. Darum, ich würde es schade finden, ehrlich gesagt. Die Bundesliga lebt auch ein bisschen von den Clubs. Ich würde jetzt das Wort Tradition vermeiden, aber es geht genau um das, oder HSV und so weiter. Wo man hat schon fehlend. schön, wenn immer ein neuer Club aufkommt, wie Union Berlin, der dann sofort den Trip findet. Aber eben, das, was die Clubs ausstrahlen, da gehört Schalke dazu, finde ich, würde ich schon schade finden, muss ich sagen. Darum hoffe ich, dass der Gross das schafft und sich eine satte Prämie verdient. Er verdient, glaube ich, nur dann richtig schön etwas, wenn er den Abstieg kann verhindern kann. Mögt ihm gönnen, muss ich sagen.
Ja, also die genauen Vertragsdetails kenne ich jetzt überraschenderweise auch nicht, aber ich glaube, irgendeine siebenstellige Summe soll es sein, wenn der Abstieg verhindert wird. Was, und wenn wir ehrlich sind, bei aller Liebe jetzt auch nicht so eine riesen Sensation ist. Also wenn man den Kader kennt zum einen und wenn man sieht, also man hat im Moment 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie desaströs abgeschlagen wäre. Ja, also das ist überhaupt nicht ausser Reichweite. Ich würde mal sagen, gut verhandelt, Herr Gross. Definitiv. Abgesehen davon, dass es eigentlich das für ihn Chancen ist, sich noch einmal auf der ganz grossen Bühne dürfen zu präsentieren. Etwas, was mir eigentlich so ein bisschen verwehrt geblieben ist. Auch jetzt im Rahmen von diesen, die Auslandabenteuer bei Tottenham ganz früher und dann bei Stuttgart. Wo ist beides irgendwie so ein bisschen abgekürzt worden. Man hat dort eigentlich aus Schweizer Perspektive gern gesehen, was er mittelfristig hat können erreichen konnte. Es ist eine sportliche Anerkennung, wo man, ich glaube, da kommt man nicht umhin, aus Schweizer Fußball-Fan-Perspektive sich zu freuen für Christian Gross.
Gut, dann machen wir das.
Ja,
das ist eigentlich nicht der Sinn von dem Gefäß, aber lassen wir es mal so stehen. Was andere Fans im Moment immer noch ganz schön beschäftigt, ist der SC Bern.
Ist okay.
Und dort soll der Chris McSorley eine Art Superdirektor werden. Nicht Sportchef oder Trainer, sondern übergeordnete Funktion, wo die Fäden zusammenlaufen, gehört man, könnte möglich sein, sollte fast so sein. Schafft es dann, der SCB kurzfristig gar wieder auf Kurs zu bringen?
Keine Ahnung. Das entscheidet nur Marc Lüthi. Also ich glaube, es geht darum, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Chris McSorley dann am Schluss soll die sportlich relevante Instanz werden innerhalb von dem Club, wo der Club also aufsteht, dass er wieder handlungsfähig wird. Vielleicht schafft er das, ja. Es ist jetzt eine knallharte Analyse, bin mir dessen bewusst. Ich höre mich gerade schwätzen. Im Endeffekt ist aber die Frage, ob der Marc Lüthi aus seiner Haut raus kann. Also wenn man dem Club seit 1998, seit Lüthi am Ruder ist und seit er hat sich immense Verdienste um den Verein erworben, das muss man wirklich betonen, in diesen 22 Jahren, seit der Lüthi am Ruder ist, ist er eigentlich auch dafür bekannt gewesen, dass er sich durchaus rausgenommen hat, auch mitzureden und mitzuentscheiden. Er war der starke Mann gewesen. Das eine ist, in einem Chris McSorley zuzusichern, du bist der Boss und du machst sportlich und ich überlasse dir das. Möglich, dass man sogar mit dieser Intention reingeht. Ich glaube, am Schluss muss er es uns und sich zuerst einmal beweisen, dass das dann tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Also ich bin da zögerlich, ob das so einfach ist, wie es auf dem Papier aussieht, den McSorley zu holen, der, ja, abgesehen davon auch nochmal muss beweisen, dass er den Hunger hat, dass er auch noch am Puls von der Zeit ist, dass er in der Lage ist, außerhalb von Genf, hat in der Schweiz nie außerhalb von Genf geschafft, ein zweites Projekt zu stemmen.
Ja gut, das spricht ja auch Freund, dass er außerhalb von der Schweiz nie außerhalb von Genf geschafft hat. Das spricht immer für einen Offiziellen, auch wenn er am gleichen Ort so lange wirken kann. Und so lange auch erfolgreich wirken kann. Man hat einen Club aus der zweiten Klasse in die erste Klasse gebracht, sofort etabliert, salonfähig gemacht. Und klar, die meiste Zeit ist ihm verwehrt geblieben. Immerhin, ich glaube, zweimal im Finale oder dreimal. Er kann alles. Das ist klar, er kann Trainer sein, er kann Sportchef sein, er kann aber auch die Rolle spielen, die man jetzt hier zugedenkt ist. Und ich glaube, Wenn der Marc Lüthi einigermaßen realisiert, was in letzter Zeit passiert ist mit seinem Club, dass nämlich der Lack ab ist, ziemlich angekratzt und man auf dem Transfermarkt die rote Flagge hat, dann muss etwas passieren. Und dass er sehr stark mit den Entwicklungen verbunden ist, das weiss er auch. Ich meine, die Art und Weise einzugreifen und Geschäft und Sport zu vermischen, das funktioniert einfach nicht mehr oder nicht überall mehr. Also es kann, aber dann muss alles stimmen. Aber in dem Mass eben auch die sportliche Kompetenz schwächen, indem man selber immer wieder vorprescht, durch sinnlose Trainerwechsel, sinnlos im Sinne von einen Stilwechsel jedes Mal, einmal der Trainer, dann wieder die Philosophie, dann muss man die Mannschaft jedes Mal anpassen, das funktioniert nicht mehr, die Spieler gutieren das nicht mehr, der SCB kann finanziell nicht mehr mithalten mit der Top-Klasse, das heisst, man kann die höchsten Löhne nicht mehr zahlen, der Lack ist ab, das heisst, die Spieler kommen nicht mehr auf Bern, das hat sehr stark mit ihm zu tun, wenn er das nicht ablegen kann, dann wird sich das nicht so schnell verändern. Das ist ganz klar. Da kann der McSorley natürlich eine ausgleichende Wirkung haben, indem man das Ganze beruhigt. Und wenn sich dann zeigt, dass der Lüthi wirklich sich um seine Stärken kümmert, nämlich das Geschäftsführen und den Sport anderen überlässt, dann glaube ich, dann ist auch ziemlich schnell eine Korrektur möglich. Wie schnell man dann wieder auf die Erfolgsspur zurückkehrt, das wird sich dann zeigen. Es ist immer noch so, dass die Mannschaft muss erneuert werden muss. Man hat gleichzeitig den Trainer gewechselt und die sportliche Leitung ausgewechselt, was man eigentlich als No-Go bezeichnet. Das muss man schrittweise machen, sicher nicht alles gleichzeitig, weil dann vor allem bei den Spielern auch das Selbstvertrauen und das Vertrauen in die Führung einfach zusammenbricht. So, und jetzt eine Korrektur herbeizuführen, da muss man so anfangen, wie es zum Beispiel erfolgreiche Geschäftsleute, die eben sagen, die Fisch stinkt vom Kopf. Das heisst, zuerst muss die Führung stimmen und der Rest kann sich dann wieder einpendeln. Aber das ist sicher der erste Schritt, der gemacht werden muss.
Da sind wir uns ja schon wieder einig, oder was? Also ich glaube einfach, oder vielleicht muss ich es noch ein bisschen klarer formulieren, ich will tatsächlich zuerst sehen, dass sich das ändert, bevor ich das Gefühl habe, es geht tatsächlich. Also der Marc Lüthi kann ja, wenn du sagst, wenn du gerade erfolgreiche Geschäftsleute ins Spiel bringst, da sprichst du den Leuten ja. Also bis jetzt hat er ja Erfolg gehabt. Er hat die Titel, man ist immer noch amtierender Meister, oder? Offiziell. Der letzte Schweizer Meister, der gekrönt worden ist, ist eigentlich gar noch nicht so lange her. Logisch, jetzt ist man definitiv nicht mehr dort, wo man sein will. Und ein Umbau, wie du sagst, ist dringend nötig. Aber das System Leute hat so schlecht, weder wirtschaftlich noch sportlich, so schlecht nicht funktioniert. Und dass dann die Reflex, die sich jetzt wahrscheinlich auch über die letzten 22 Jahre so ein bisschen, ja, Reflex ist vielleicht falsch, gewohnt, die sich eingeschlichen haben, dass sich die einfach so abstellen, wenn dann ein McSorley, wenn er dann kommt, nicht so handelt, wie es ein Marc Lüthi würde machen, ob dann ein Marc Lüthi in der Lage ist, zurückzutreten, auf die Zunge zu beißen und zu sagen, nein, Chris, du machst das. Das möchte ich zuerst sehen. Das, irgendwie bezweifle ich das.
Gut. Schön. Ich bin sicher, dass das klappt. Da sind wir uns nicht einig. Der Zweck von dem Gefäß ist erfüllt. Wechseln wir schnell das Thema, bevor wir uns das wieder anders überlegen. Die NHL von da bleiben wir beim Hockey. Neue Saison, wenn es denn so ist. Corona-Problem. Nicht vergessen, die NBA steht irgendwie vor dem Saisonabbruch wegen diversen Ausbrüchen. Wird gemunkelt.
Naja.
Könnte wirklich sein, die NHL, wir wissen es nicht, die Situation in Nordamerika noch ein bisschen schärfer als bei uns. Aber gehen wir mal davon aus, dass gespielt wird. Wir haben Stars, junge Leute noch, die auch noch ohne Stanley Cup sind, aber eigentlich prädestiniert wären mit ihrem Ruhm und ihrem Glanz, den sie schon ohne Kübel haben, den auch mal zu gewinnen. Wir reden vom Herr McKinnon, vom Herr McDavid und auch vom Austin Matthews bei Toronto. Wer von denen gewinnt als Erster einen Kübel?
Darf ich zuerst sagen? Mhm. Ah, das ist einfach. Dann ist gut, der Herr McKinnon natürlich. Aus dem ganz einfachen Grund, er hat die beste Mannschaft von all diesen drei. Ziemlich ohne allzu grosse Diskussionen. In Colorado, dort hat man tatsächlich etwas aufgebaut über die letzten Jahre, etwas, was verhebt. Jetzt noch ein paar, ja, keine grossen Transfers mindestens gemacht. Der ein oder andere Tweak. Noch ein bisschen Routine reingehört, zum Beispiel der Herr Saad, der plötzlich, der hat zweimal den Stanley Cup schon gehört, wo jetzt in der Top 6 soll mithelfen, dass es noch ein drittes Mal passiert. In der Abwehr spektakuläre Leute, der Cale Makar, haben wir glaube ich auch schon darüber geredet, was das für eine Nummer ist, der wird nur noch mal ein Jahr besser sein, jetzt kommt mit dem Bowen Byron wahrscheinlich schon der nächste spektakuläre Jungverteidiger. Also die werden tendenziell noch besser, sie waren letzte Saison schon stark gewesen. Und wir können es wäre mal zu gönnen, ist also ein bisschen, ja im Schatten weiß ich nicht, aber mindestens von Europa aus wirkt es so, hinter McDavid und Matthews, so ein bisschen die dritte grosse Nummern, was die Jungstars angeht. Schon nur von dem her würde ich mich freuen. Also ich sage McKinnon, aber eben, ist ein bisschen billig, ich gebe es zu.
Gut, du hast die erste Wahl gehabt, also nur mit billig. Ich hätte eher einen anderen genommen. Nein, hätte ich nicht, aber ich sage es jetzt einfach. Muss die Hoffnung, dass Conor McDavid mal den Stanley Cup gewinnt mit dieser Mannschaft, ist eigentlich klar. Man weiss nicht, wie schnell sich die entwickeln. Der Trainer stimmt eigentlich dort. Der Manager sollte auch fähig sein. Es scheint einfach so zu sein, dass man über Jahre die Misswirtschaft, die man jahrzehntelang praktisch betrieben hat, mit immer wieder neuen First-Round-Picks, First-Overall-Picks und nie einen hingekommen ist. Jetzt hat man eigentlich McDavid und Leon Dreiseitel und Caster und um bringt man nicht her, dass man eine Mannschaft hat, wo man sagen kann, mit den zwei Superstaren, wo man wirklich sagen muss, das sind Superstaren, die müssten eigentlich in der Lage sein, mindestens mal in den Playoffs sehr weit zu kommen. Ich glaube, einmal in den Playoffs war bisher, nachher wieder Rückwärtsgang eingelegt. Bei Toronto gilt eigentlich das Gleiche, da wartet man seit Jahren auf einen Ausbruch. Das Programm dort ist vielleicht noch ein bisschen spezieller mit dem Management, das man dort hat, das ganz klar auf eine Karte setzt. Ein Haufen Geld ausgibt für mehr oder weniger vier Spieler im Sturm. Alle ungefähr im gleichen Schema, Leichtgewicht in dem Sinn, technisch brillante Spieler, die aber in den Playoffs allesamt noch nicht viel gezeigt haben. Und, ich zweifle ein bisschen daran, dass das Programm noch wirklich in die Gänge kommt. Ich glaube, da hat man sich ein bisschen verschätzt, aber das Gute daran ist ja, es kann sich plötzlich alles ändern. Auch mit den neuen Divisionen, die man jetzt hat in dieser Saison, wo die kanadischen Teams untereinander spielen, wie sich denn das auswirkt, das kann man noch gar nicht sagen. Die sind sich so gewöhnt an die Divisionen, die sie hatten, eben Toronto zum Beispiel, Rival Boston, wo dann plötzlich weg ist, wie man sich da durchsetzen kann und vielleicht als Erster aus der Regular Season rausgeht nachher und nachher ganz andere Voraussetzungen hat. Also das kann irgendetwas bewegen. Die Oilers sehe ich irgendwo nicht. Es tut mir leid, aber wie das soll klappen, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt.
Muss dir nicht leid tun, ist total okay. Also was in Toronto noch interessant ist, dort hat man ja jetzt so ein bisschen, ich weiss nicht, ist vielleicht für deinen Geschmack ein bisschen zu scheuch, aber doch noch ein bisschen Robustheit versucht, innen überzukommen. Den Wayne Simmonds zum Beispiel gehabt. Ich weiss nicht, dazu irgendwie sämtliche Stars aus dem Jahr 2008 eingekauft mit Thornton, der neu ist, der Spezza, der schon dort war. Also irgendwie so die Mischung aus Erfahrung und dann doch schon auch ein bisschen Physis mindestens. Bin ich gespannt, ob sich das allenfalls dann in irgendeiner Form in einem veränderten Spielstil niederschlägt. Ich glaube auch, dass es die letzte Chance ist für die vier, also was du vorhin erwähnt hast, also das wären Tavares, Marner, Matthews und Nylander. In dieser Form zusammenzuspielen und etwas zu reissen. Weil sonst muss man dann wahrscheinlich wirklich darüber nachdenken, ob man die ganze Chance anders muss aufgleisen muss. Ich glaube, da wird ja, auch der Kyle Dubas wahrscheinlich nicht anders sehen, der verantwortlich ist
Kyle für die Strategie. GM und auch der Präsident Mr. Shanahan, der das Ganze orchestriert hat, nicht mehr ganz sicher ist nachher. Ich glaube eben, dass die Verträge, die sind ja eigentlich in Stein gemeißelt, die zu traden, wird wahnsinnig schwierig sein mit den hohen Salären. Der einzige, der in Betracht fällt, ist vielleicht noch der Nylander mit glaub, knapp 7 Millionen. Das ist noch ein Lohn, den man einigermaßen sagen kann, ist auch hoch, aber da würdest du vielleicht noch einen Abnehmer finden. Eigentlich sind alles gute Spieler, ob die vier so, aber als Franchise-Players wirklich taugen, das sieht man bis jetzt nicht. Darum die Zusammensetzung von dieser Mannschaft. Wenn man so viel Kohle aufwendet für vier Spieler und nachher quasi die Mannschaft mit Mühe und Not noch so herbringt, dass es einigermaßen konkurrenzfähig ist. Wenn es dann darum geht, um die Ziele zu verwirklichen, die sie sich eigentlich gesetzt haben, das ist nämlich Stanley Cup gewinnen und nicht nur mal eine Playoff-Runde zu überstehen, dann wird es dann schon knapp.
Ja gut, jetzt müssen sie mal anfangen mit wahrscheinlich einer Playoff-Runde überstehen, als andere.
Ja gut, das haben sie schon geschafft. Und nachher haben sie geschafft, hat man den Mike Babcock entlassen und dann ist man einen Schritt zurückgegangen.
Nein, sie haben eine Playoff-Runde gewonnen mit dem Webcam.
Nein, irgendwann haben sie mal eine gewonnen,
nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, vor 100 Jahren etwas letztes Mal gefühlt. Also
100 Jahre?
Das ist nein. Sehr aber ich.
1920 könnte ich schon.
Vielleicht. Wartet mal, das müssen wir jetzt schnell nachschauen. Beim Matthews bin ich übrigens nicht sicher, ob der untradebar ist. Also klar, der verdient 11 Millionen, irgendwie so, etwas ist der Cap. Wahrscheinlich in der aktuellen Situation noch mehr, logischerweise, wenn du auch nicht weisst, was mit dem Salary Cap passiert, pandemiebedingt, logischerweise. Aber wir versuchen da parallel zu googlen, was gar nicht so einfach ist, wenn man noch versucht zu reden. Aber ich glaube, ein Spieler von einem Kaliber von Matthews, der ja also wirklich ein Scorer ist, wie wahrscheinlich nicht so viel findest in dieser Liga, für den würdest du wahrscheinlich einen Abnehmer finden. Die Frage ist nur, ist das der, der dann loswerden will? Oder ist es eher einer von den anderen, der sehr, sehr gut verdient?
Was ja, der Matthews eher als letzter von denen. Ich glaube, sie sind Playoffs Konzert nachher im siebten Spiel an Boston gescheitert.
Genau, ja. Irgendwie so. Sie sind jetzt mehrfach in dieser ersten Playoff-Runde so rausgegangen, oder? Also wartet, sie hat da...
Ja, mehrfach nicht, glaube ich. Also das letzte Mal... In den Pre-Playoffs ausgeschieden?
Ja, in der Qualifying Round, aber vorher dreimal in der ersten Runde raus. Und vorher dreimal nicht qualifiziert, nachher in der Conference Viertelfinals verloren. Das war in der Saison 12-13.
Ja, das sind nicht die Ansprüche.
Nein, das kann man, das, ich glaube, das
ist übrigens die Führung gestellt. Aber klar. Also. Interessant, vielleicht auch noch Ottawa mit dem Tim Stützle, dem deutschen Supertalent, muss man wahrscheinlich sagen. 18-jährig. Wird, glaube ich, im ersten Spiel, wenn es so weit ist, seinen 19. Geburtstag feiern, Saisoneröffnung. Immerhin noch ein 19-jähriger, der die Mannschaft die ganzen Hoffnungen drauf setzt. Wenn man das vergleicht mit dem Schweizer Hockey zum Beispiel, gut, das ist ein Ausnahmetalent. Aber bei uns sind ja 19-Jährige, werden immer noch wie Kinder behandelt. Aber jetzt zum Beispiel Patrick Petrini anschaut, wunderbar Spieler bei den SCL Tigers, dann widmet man fast schon Sondersendungen, nur weil er zum Einsatz kommt. Das zeigt einmal, wie rückständig dass wir bei uns im Hockey sind mit dem Nachwuchs, wenn es darum geht, den zu integrieren. Da heisst es immer noch, die sind noch zu jung, die können das nicht. Voilà.
Naja, das ist nicht ganz fair. Er ist ja nicht nur, weil er zum Einsatz kommt. Er hat tatsächlich gute Match gemacht. Vor allem kommt er zum Einsatz in entscheidender Rollen. Oder? Also er ist, darf in einer von den ersten zwei Linien spielen, darf Powerplay spielen, schießt Goal, kommt in entscheidenden Momenten als Vertrauen über, zahlt zurück, was man vielleicht auch noch sagen darf. Also das ist für mich eigentlich... Jetzt, wenn es um eine Petrini geht, so ein bisschen die Lehre, ja, der Mut von Langnau wird belohnt, weil du weißt es halt am Schluss nicht, ob so einer dann auch von Anfang an gerade funktioniert oder eben gleich noch ein Jahr braucht, aber wenn ihm die Chance nicht ist, jetzt kommt eine Binsenweisheit, habt ihr fest, dann kannst du sie ja nicht nützen, also du musst wenigstens versuchen, also ja, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, aber da sind wir uns einig. Wir verstehen nicht, warum es so schwierig ist, nicht junge Leute wenigstens auszuprobieren. Und der Petrini eben ist das beste Beispiel dafür. Das muss man, glaube ich, sagen. Und jetzt kann man schon sagen, ja, er ist schon 19, ist kein 16-Jähriger, ist nicht das grösste Talent in der Geschichte von Eishockey-Sport, das ist völlig klar. Aber mindestens jemand, der mehr oder weniger gratis in den eigenen Nachwuchsreihen umkurft, wo man dann eine eigene Stärke entsprechend einsetzt und schon wird man belohnt dafür. Also, und unter anderem mit einer Sondersendung, einer gefühlten.
Genau, und jetzt wechseln wir vom Nachwuchs zu den Senioren. Wir kommen dann zum Opa-Boxen. Der Mike Tyson sollte nächstens in den Ring steigen mit dem Evander Holyfield. Muss das sein?
Nein, völliger Schwachsinn, aber offenbar geht es nicht anders. Also... Ich glaube, wir haben schon einmal darüber geredet, wo wir über Mike Tyson und über Roy Jones Jr. Geschwätzt haben. Der erste von diesen Seniorenkämpfen, der da über die Bühne gegangen ist. Tyson scheint das ernst zu meinen. Er lebt jetzt irgendwie noch einmal seinen vierten Boxfrühling. Sieht da wahnsinnig fit aus. Das ist überhaupt, da will ich ihm nichts wegnehmen. Sportlich ist es einfach total irrelevant. Es bleibt dabei. Ja, wenn es in dem ersten Kampf nicht so verheerend ausgesehen hat, wie gewisse Beobachter unter anderem ich befürchtet haben. Aber es ist, also es ist irgendetwas, man darf sich nicht wehtun gegenseitig so richtig, was dann gleich nicht funktioniert. Und ja, ich weiss nicht. Es wird irgendwie so dieser Nostalgie gefrönt. Ich weiss nicht, lönt doch. Ich weiss, irgendein deutsches Sportportal hat im Lockdown angefangen, alte Boxkämpfe zu zeigen. Und hat irgendwie der Axel Schulz seinen eigenen Kampf dürfen kommentieren, sozusagen, während er noch einmal geschaut hat. Macht doch das mit dem Tyson und dem Holyfield. Setzt die an, die sollen ihre Fight von damals schauen, der erste und der zweite, und dann gegenseitig miteinander ein bisschen schwätzen, wie das damals war und überhaupt, und wie man auf die Idee kommt, einen anderen so reinzubeissen. Aber jetzt noch einmal rausgetrotten, gehen irgendwie den Leuten das Geld aus dem Sack ziehen, auch wenn es für einen guten Zweck ist, wie es jetzt offenbar heisst. Ja,
ja, gut.
Leute, doch ja, das einfach so sein.
Nein, immerhin einen guten Zweck, aber es geht nur darum, den Leuten das Geld zu testen zu ziehen mit dem. Und die Leute springen natürlich auf das an, weil die Namen, die funktionieren, die klingen immer noch, die Namen, oder? Aber Boxen ist der Sport, wo man nicht veralbern sollte. Da geht es wirklich darum, die Birne voll zu hauen und das Ziel ist, der andere auf das Kreuz zu legen. Und da mit Wrestling-Gedanken, so Showkämpfe, ich weiss nicht, das kann man ja mal machen, aber wenn es zum Trend wird, finde ich das total verkehrt, zumal der Boxsport vor allem, sagen wir jetzt mal, im Schwergewicht ja schon bessere Zeiten erlebt hat. Da gibt es noch hin und wieder Namen, wo man auftauchen und dann kommt wieder ein bisschen der Glanz, aber die ganze Industrie ist schon am Darben. Darum, die Veralberung da finde ich eigentlich völlig überflüssig, muss ich ehrlich sagen. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn sie ihre alten Kämpfe kommentieren, so noch das Show-Element da pflegen können. Aber wirklich tatsächlich nicht mehr in den Ring steigen, wo dann Gefahr besteht, wenn man es wirklich ernst meint, dass man sich noch verletzt dabei. Also ich finde, eben vor allem der Witz dort mit dem Ohr abbeissen, den haben wir mal gesehen. Und der rote ja eigentlich nur schon dramaturgisch Gefahr, dass man das dann auch in einer Art Show nochmal wiederholt und das veralbert. Und das, ich weiß nicht, ob man das gesehen will. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Vor allem, ich habe das Gefühl, der Mike Tyson, der ja Initiator ist eigentlich von dieser ganzen Geschichte, so eine ganze Serie daraus machen will, also eine Serie von Kämpfen bestreiten, von diesen Exhibitions. Eigentlich hat er ja den Rang gefunden, so ein bisschen als ja, nette Geschichten, Onkel von früher, so ein bisschen Elder Statesman mit Cannabiskonsum-Hintergrund, durch das vielleicht auch ein bisschen entspannter als auch schon. Und wir sind uns bewusst, der Mann hat eine sehr schwierige Biografie, tun wir nichts verharmlosen, aber er hat eigentlich so seine Nische gefunden. Und jetzt, ja, im Ring noch einmal die Birne herheben.
Was ich lustig finden würde, wenn er, wie hat er geheißen, also James Buster Douglas würde einladen, wo er, glaube der erste war, wo er auf den Ruck gelegt hat. Dann unter dem Motto Showkampf und dann aber plötzlich ernst machen würde und den tatsächlich übel verdreschen würde, wenn das möglich ist. Hoffe, er lebt noch. Das wäre mal ein Gag, eine richtige Revanche im Alter. Dann aber mit ernsten Vorzeichen. Auch fragwürdig, ich weiss, aber die wissen ja, was sie tun, wenn sie in den Ring steigen. Darum, warum nicht?
So schlau ist der Buster Douglas wahrscheinlich, dass er sich auf diesen eigentlich nicht einlässt.
Das glaube ich hingegen weniger.
Apropos schlau. Das nächste Thema. Jetzt eine Überleitung, die sich gewaschen hat. Alte Herren können sich an alte Zeiten erinnern, so auch mir. Früher war irgendwie einiges noch anders gewesen. Auch im Fußball. Dort hat sich diese Woche, ich habe es vorhin schon nachgeschaut, jetzt muss ich es wieder nachschauen, wie die ehrenwerte Branchenvereinigung heisst, der Zentralverband Friseurhandwerk, hat sich in Deutschland beklagt beim Deutschen Fußballbund. Man hat einen offenen Brief geschickt an DFB-Präsident Fritz Keller und hat erklärt, man sei mindestens irritiert, dass, obwohl seit 4 Jahren Coiffeursalons nicht offen sind in Deutschland, die Bundesliga-Fußball, die jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Leuten ihre Leidenschaft noch nachgehen können, dass die so adrett frisiert sind. Skandalös, oder?
Ja, nächstes Thema.
Gut. Nein, also da müssen wir, ich finde, wir verpassen da eine Chance, ein wichtiges Thema in den Fokus zu rücken, nämlich dass der Fußballer von heute keine spektakuläre Frisur mehr trägt, sondern irgendetwas reinrasiert, wo zwar sicher künstlerisch wertvoll gemacht ist, aber Grössen wie, mir kommt als erstes Hans-Peter Lehnhoff in Sinn, Bayer-Leverkusen-Legende, wo mit wallendem, halb rausgewachsenem Haar amix der Platz auf und ab gewetzt ist. Also relativ sonnenbrünt war er auch noch gewesen. So, das wäre doch jetzt der Moment, wo man sagt, wir machen jetzt ein bisschen Retro, im Lockdown ist eh alles ein bisschen anders. The Return of the Fokuhila, gerne mit Schnauz.
Also,
aber auf mich hört niemand.
Im Stil von Mike Werner, Hansa Rostock-Legende, noch mit dem passenden Ohrstecker dazu. Er hat durchaus seine Reiz, gebe ich zu. Nur wer bringt das her? Also da brauchst du dann auch wieder eine Gewaffe, die entsprechend nachstutzt vorne zumindest. Bis das hinten lang und vorne kurz ist. Aus den Frisuren, die die heutzutage haben, die auch alle gleich aussehen. Wahrscheinlich meint jeder, er sei jetzt der, der die Frisur gefunden hat. Verstehe ich eh nicht, aber die Besessenheit, gut. Aber das Fokuhila, das hat tatsächlich noch einen gewissen Schalk gehabt. Das war so ein bisschen die Frisur, die Fußballer und wahrscheinlich auch Haufen Fans hatten. Und sonst niemand.
Das ist eine gute Frage. Der Fan hat ja meistens noch so Jeans-Kutten angehabt, mindestens so gesehen ist er vor mir. Ich weiß auch nicht, ob das unfair ist, ob man jetzt einfach immer
nur die Leute das zeigt. Nein, das ist nicht unfair. Das ist auch ein bisschen der DDR-Tuxedo gewesen, oder? Die verwaschen, also die vorsätzlich bleichten Jeansjacken und die Rüebli-Jeans und weiße Socken und so schreckliche Turnschuhe, was übrigens genau dem Modegeschmack von der heutigen Zeit wieder entspricht, mal von den Frisuren abgesehen. Der ugly Look irgendwie mit diesen komischen Turnschuhen und kurzen Hosen aus der DDR importiert, die sind eigentlich immer noch Trendsetter. Aber mit diesen Frisuren, viele ostdeutsche Fußballer genau die Frisur gehabt, wie man nichts anderes kennt hat dort. Sprich eben Mike Werner, Hansa Rostock.
Eben, siehst du, so ein bisschen Ostalgie wäre eigentlich jetzt der Moment. Ich meine, jetzt ist sowieso eine besondere Zeit, jetzt kannst du die ausprobieren. Ich fände das lässig, wenn jetzt irgendwie der Joshua Kimmich, der sich ja auch in Leipzig umgetrieben hat, eine Zeit lang, und darum vielleicht auch als Hommage an die alten Arbeitgeber, wieso nicht, hinter die Haare rauslassen und dann einfach wirklich mit so einer Zündschnur finden, dass der Jens Jeremies stolz wäre. Entweder im defensiven Mittelfeld oder auf den Aussenpositionen mal ein bisschen für Dampf sorgen. Doch, bitte sehr gern. Jetzt weiss ich aber nicht, ob das sich dann sportlich auch noch in irgendeiner Form auswirkt. Das müsste sich dann wahrscheinlich noch eruieren. Vielleicht ein Trick für Schalke, keine Ahnung, um so wieder zu alter Grösse zu finden, Eurofighter-mässig. Wann war das? 1997? Der Mike Büskens hat doch auch so eine zweifelhafte Frisur gehabt.
Gut, mindestens die Briten würden sich freuen, dann könnten sie den zweiten Teil von Football Coming Home drehen, das berühmte Video, wo die Engländer gegen die Deutschen spielen, alle Deutschen mit dem Fokuhila-Look mit Schnitz. Und, ein herrliches Video. Ich frage mich, über was beklagen sich denn die Coiffeure? Sie haben ja scheinbar Arbeit, also die Bundesliga-Stars kennen ja die Coiffeure scheinbar trotzdem Arbeit, auch wenn eigentlich die Läden zu sind. Dürfen denn die nicht zu sich einladen, dass man denen ein anständiges Frisürchen verpasst?
Offenbar dürfen wir das nicht.
Wer weiß denn, ob das überhaupt Coiffeure sind? Sind denn die Hundesalons nicht offen? Vielleicht gehen sie den Hundesalon und sagen, schauen Sie mal, die mit den Hunden kommen im Moment spärlich. Also, mach doch mal ein paar Kicker.
Ich weiss nicht, erstens, wie die Lage in der Hundesalonbranche ist. Tatsächlich nicht. Bin ich jetzt nicht am Puls. Ich könnte mir vorstellen, dass der Deutsche da tendenziell auch im Moment nicht so wahnsinnig ein Musikhör hat dafür. Gleichzeitig, ja, dann hätten wir mehr Dauerwellen, oder? Hundesalon verbinde ich immer mit irgendwie so diesen krausgelockten Pudel oder so. Dann hätten wir mehr Mini-Pli und weniger Fokuhila. Also von dem her, denke ich, mit Indizien sprechen mindestens nicht für deine Theorie.
Gut, die Frisur, die sie jetzt haben, die bringt auch so einen anständigen Hundegewaffeur auch noch her. Wer einen Pudel frisieren kann, schafft es bei einem Kicker auch.
Gut, das ist Geschmackssache. Also ich finde, da gibt es jetzt...
Geschmackssache? Ja, es geht rein ins Handwerk. Also das Frisur, das ist ein Pudel zu scheren, wahrscheinlich weitaus schwieriger, als so ein Kickerli zu frisieren.
Ein Kickerli, verniedlichend. Ich glaube, wir müssen zum nächsten Thema. Weg von den Kickerli hin zu den Hockeyerli, noch einmal. Unser Lieblingsthema, Liga-Reform. Heute mal ein bisschen anders. Wir haben schon über Salary Cap geredet an dieser Stelle, schon über die Ausländerbegrenzung, die soll kommen oder auch nicht und wie hoch sie sein können. Jetzt reden wir über die zweithöchste Liga, die Swiss League. Die emanzipiert sich nämlich gerade ziemlich, ja, auch lautstark kann man sagen, hat sich jetzt an ein paar Orten schon zu vernehmen gegeben, dass man nicht einfach mitmachen will, so wie bis jetzt. Du kannst jetzt wahrscheinlich gerade sehr genau erklären, was sich da alles ändern soll und mir dann sagen, ob die Swiss League, der National League, der frühere Nazi A, irgendwann der Rang abläuft und das so weitergeht.
Ja, irgendwo wahrscheinlich schon. Ich kann jetzt auch nicht alles genau quantifizieren, was da genau passiert. Das müsst ihr ja ablesen, das kann ich nicht einfach so aus dem Stegreif erzählen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf die neue Swiss League, weil die dann tatsächlich gewisse Sachen so machen kann, wie man es eigentlich machen sollte. Nämlich näher zum Kunden, sprich zum Fan hergehen, mehr auf die Sponsoren eingehen, vielleicht auch mit kleineren TV-Verträgen, wenn es dann sind, vielleicht sogar lokal angesiedelt, eben auch näher auf die Leute zukommt, weil man die Wünsche dann kann erfüllen kann und die auch muss erfüllen, was übrigens die National League schon lange machen sollte. Also der Rückzug, wo die Profiliga betreibt, immer weniger Nähe zum Fan, wo man sich quasi wie die Formel 1 abschottet vom zahlenden Kunden, verstehe ich eh nicht. Die Swiss League hat die Chance, sich völlig neu zu positionieren, indem man eben genau auf das setzt, auf das lokale verankert, die Sponsoren auch zufriedenstellt mit dem Wettbewerb, der dann eben wieder spielt. Man will den Abstieg ja beibehalten, weil man sagt, die ganze Planungssicherheit, die da die National League Clubs immer anführen, die gehören nicht zum Sport. Das ist das Risiko, das für den Sportunternehmer einfach dabei sein muss. Und wenn man nämlich den Durchlass hat zwischen zwei Ligen, ist das auch kein grosses Problem. Dann schafft man nämlich ein Zwei- oder sogar ein Dreikammersystem, das dann wirklich funktioniert, wo man eben auch die Abwechslung hat und die Erneuerung. Und dann ist es auch kein Problem, zurückzukommen. Ich finde einfach, die Swiss League ist in den letzten Jahren missbraucht worden vom Schweizer Hockey quasi als Dumpster für die U20-Spieler zum Teil, wo man einfach gesagt hat, die Entwicklung soll die Swiss League machen. Das hat man dann vorgesetzt, indem man die Farbteams noch in die Liga reingebracht hat, wo dann halt tatsächlich das Resultat nicht mehr eine grosse Rolle spielen, wenn man sagt, da geht es rein um die Ausbildung von jungen Spielern. Dem entgegengesetzt hat man Clubs wie eben zum Beispiel Langenthal, Olten, Schottfahr, Claude und so weiter, wo wirklich sportliche Resultate erreichen wollen, wo es auch darum geht, dass das Publikum mitfiebert und auch kommt. Dann verstehe ich schon, dass die Swiss League Clubs jetzt sagen, das ist nicht unser Problem. Die ganze Problematik mit der Nachwuchsförderung von Swiss Eishockey, die können wir nicht lösen. Das ist richtig so. Darum freue ich mich auf das, was da mit der Swiss League auf uns zukommt. Vielleicht finden die sogar eine Nische, wo die National League freiwillig aufgibt in Zukunft mit ihrer Geldtreiberei, wo sich die Leute nämlich davon abwenden. Vielleicht nicht im grossen Stil, aber Für die kleinen Clubs auf dem Land draussen oder auch im Mittelland kann das durchaus Chancen sein, um auch wieder zu Geld zu kommen. Wir kassieren jetzt pro Club, glaube ich, 365.000 Franken aus dem TV-Pot raus. Die haben es nachher nicht mehr, aber da können sie darauf verzichten. Das bringen sie also noch her. Es ist ein gewisses Risiko, aber ich glaube, es lohnt sich, das Risiko einzugehen.
In der Theorie klingt das super, oder? Wahnsinn. Wieso nicht? Näher an Fan her, sind wir beide grundsätzlich immer davon, haben wir der National League schon ans Herz gelegt, haben wir der Super League im Schweizer Fußball ans Herz gelegt. Also weniger Pseudoglamour und mehr Brotwurst, irgendwie so, wenn man es ganz simpel formulieren will. Ich glaube, es gibt einfach ein Problem. Also jemand, der im Dunstkreis vom EHC Alten mindestens auch Eishockey-mässig sozialisiert worden ist, wenn die Perspektive fehlt, dass tatsächlich etwas kannst erreichen über die Swiss League raus, wo offiziell einfach die zweithöchste Liga in der Schweiz ist und die Guten spielen nebeneinander, sprich, wenn der Aufstieg nicht möglich ist, was die Swiss League nicht mehr in der Hand hat, wenn die National League sagt, ja, wir schaffen den Abstieg ab und beim Aufstieg, oder schauen wir dann, da definieren wir gewisse Parameter, wo vielleicht ein Kloten kaufen kann, vielleicht ein Alter, wobei ich glaube, im Moment bin ich nicht sicher, ob da die Bedingungen erfüllt wären. Wahrscheinlich tendenziell eher weniger. Ja, also wenn der sportliche Wettbewerb nicht einmal durch eigenes Verschulden, sondern durch einen Unwillen von denen obendran mitzumachen, ausbremst wird, ich glaube, dann kann dieses Konzept noch so gut sein. du bringst, ich glaube, nicht so viele Leute zum Beispiel ins Stadion, wie es im Moment der Fall ist. Ich meine, eben Kloten, Alten, auch Aschua mit dem neuen Stadion, Langenthal, wo ein bisschen etwas geht, hat man ja eigentlich das Gefühl, das müsste tendenziell sich nur in eine Richtung entwickeln, wenn man dann mal ins Stadion darf. Ich vermute einfach, du bremst das komplett aus, wenn am Schluss ja, irgendwie um die goldige Ananas spielst und nicht einmal in der Theorie wirklich aufsteigen kannst.
Ja, aber es ist ja so.
Eigentlich schade.
Das ist nicht das Problem, das sich die Swiss League selber geschaffen hat. Also muss sie darauf reagieren. Wenn sie in dem Zustand verharrt, dann bleibt sie zum Beispiel unter der Hoheit von Swiss Eyes. Okay. Das heisst, zentrale Vermarktung, wo sie selber nicht bestimmen können, wo gehen wir hin, wie planen wir unsere Ticketverkäufe zum Beispiel, an welchen TV-Veranstalter vergeben wir unsere Rechte. Das war der einzige mögliche Schritt gewesen für die Swiss League, sich selber neu zu positionieren zu können. Sonst wären sie auf Gedeih und Verderb Swiss Eyes okay, ausgeliefert geblieben. Und das funktioniert in dem Zusammenhang nicht. Es ist offenbar nicht mehr möglich, im Schweizer Hockey alles unter einen Hut zu bringen, alle Interessen zu vertreten. Man hat viel zu stark von Swiss Hockey aus immer nur eine Rücksicht auf die National League, dass die sich abspalten und finden, okay, die sollen selber schauen, ob es ein Schiffbrucher liegen, das werden wir sehen. Aber die Swiss League, die muss ihre eigene Nische finden und dort eben auch ihre Stärken können ausspielen. Und das kann sie nur, wenn sie selbstständig ist. Swiss Eishockey ist nicht fähig, um das für sie zu machen. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Wenn du die zentrale Vermarktung anschaust, alles nur auf die National League ausgerichtet, nichts geplant, wie man den Nachwuchs integriert, ein Kammersystem geschaffen, da hat man noch die MySports League gegründet, irgendwie ist das Twitter-Produkt zwischen Swiss League und Erster Liga, wo auch wieder Nachwuchs abgeschöpft wird. Also da ist einfach zu wenig Konzept und zu viel Tralala dahinter. Und darum, sagen, wenn die Swiss League als Profi- oder Halbprofi-Liga will funktionieren, muss sie eigene Weg gehen. Ich finde es richtig, dass der Schritt macht. Und wie gesagt, ich freue mich auf das Projekt. Das kann plötzlich ungeahnt die Energie freisetzen. Es stimmt, der Aufstieg in der National League, der ist nicht mehr möglich, aber das ist nicht zu Schulden von Clubs wie Langenthal, Olten oder Kloten, sondern das hat die National League so vorgegeben. Also, was willst du denn da machen? Und man muss sagen, jahrelang hat es geheissen, naja, ihr Swiss League Clubs mit euren maroden Stadien, was haben wir? Olten hat das Kleinholz wunderbar saniert, das muss man sagen. Das ist ein Schmucksstadion geworden, nicht mehr von Eisenbahnschwellen, was auch seinen Reiz hat. Muss man sagen, Kloten hat ein Stadion, gut, die stehen an der Schwelle, um wieder raufzugehen. Haben ein neues Stadion in Visp. Langenthal kriegt irgendwann ein neues Stadion. Aschua ist ein neues Stadion. Also, es geht etwas. Und trotzdem hat man nicht Hand geboten, um näher zusammenzuarbeiten und eben wieder ein Zweikammersystem herzubringen, wo die Swiss League Clubs auch Perspektiven haben, zum raufzugehen. Das heisst, das funktioniert nur, wenn du Durchlässigkeit hast. Das heisst, aber ohne ein Sicherheitsnetz und doppelte Böden, einen ab und einen rauf jedes Jahr, dann hast du doch Mischung. Und dann bleibst du zusammen. Das
ist eigentlich simpel, ja. Oder? Aber eigentlich gibt es nur eins, was du noch machen kannst, oder? Jetzt kannst du GC aus der Swiss League rausschmeissen.
Das wird nicht passieren.
Aber das findet der ZSC nicht lustig. Und der ZSC ist so mächtig, dass dann am Schluss die ganze Liga-Reform gekippt wird. Das wäre jetzt noch meine letzte Hoffnung aus Swiss League-Perspektive. Kommt sicher nicht gut an und ich weiss, das ist im Moment nicht vorgesehen, aber wieso eigentlich nicht? Also man hat irgendwie mit Tradition, habe ich gehört, argumentiert, was recht originell ist, wenn man schaut, was die für Zuschauerzahlen, zum Beispiel auch wenn sie auswärts gehen, anbringen, also die Tradition haben wir zu Alten zum Beispiel noch nicht festgestellt.
Ja gut,
also, die Leute, die regelmässig gehen, Match schauen.
Also Tradition verbindet sich vor allem mit Existenz, mit einer ziemlich langen, nicht nur mit Zuschauerzahlen. Und da geht es ja wahrscheinlich schon länger in dieser Liga als zum Beispiel Langenthal, nehme ich an. Also,
das, glaub, aber GC kann ja irgendwo sonst spielen, oder? Also es steht dann ja unbenommen. Irgendwo kann man doch sonst auch noch der National League anhängen. Also wenn es so wichtig ist, dass die spielen. Nein,
das ist das Problem, dass es das Farmteam ist. Also der Farmteam-Gedanke, der würde eigentlich schon spielen, wenn das Konzept wäre. Ich glaube, da hätten Swiss League Clubs nichts dagegen, wenn tatsächlich jeder National League Club Farmteam hätte oder ein kombiniertes irgendwo. Aber dann müsste das System so sein, dass die National League Clubs das auch finanzieren. Das heisst, man sagt dann, wir finanzieren euch, damit ihr unseren Nachwuchs entwickelt. Dann kann ich mir vorstellen, würde das stimmen. Dann bringst du auch irgendwie wieder Clubs her, die dann untereinander gleich noch Konkurrenz haben. Aber bei uns in der Schweiz ist das nordamerikanische System einfach zu implementieren, ohne alle Begleitumstände. Das funktioniert doch nicht. Das Farmteam-System funktioniert dann, aber dort, nur dort dann, weil dort ist der Aufabstieg nie ein Thema gewesen. Dort sind, ist klar definiert, die sind ohne, bilden uns, bilden aus und dann kommen die Spieler zu uns. Das ist bei uns nicht das Thema. Bei uns ist immer die Liga quasi ein Zweikammersystem gewesen, ein Konstrukt, dass du einmal kannst aufsteigen und dort oben mitmischen und die weiterentwickeln. Jetzt will man das plötzlich stoppen. Ich verstehe schon, die Planungssicherheit ist wichtig für die Clubs, aber das könntest du auch ausdehnen auf zwei Ligen und das so herbringen, dass es für alle stimmt. Aber das will niemand. Das wird zwar überall wieder getönt, ja, ja, der Aufabstieg gehört bei uns dazu, aber durchsetzen will das gleich niemand, weil er dann denkt, oh, wenn ich mal in die Lage komme, wenn wir absteigen, sind wir erledigt. Oder? Und das stimmt einfach nicht, wenn es ein richtig gutes Konzept gibt.
Ja, also faktisch gehört der Aufabstieg seit mehr als 10 Jahren schon lange nicht mehr dazu, oder?
Genau.
Also über das haben wir auch schon geredet und wahrscheinlich ist es für Leute, die es regelmässig hören, mittlerweile langweilig und es kommt zu den Ohren raus und es tut uns furchtbar leid.
Nein.
Aber ja, eigentlich sind wir, also es muss furchtbar für uns schieflaufen, dass in den letzten 15 Jahren abgestiegen bist aus der National League. Ja, es wäre tatsächlich schade, wenn sie so rauskommt, wie man jetzt muss annehmen muss. Und jetzt kann man nur noch die ZSC Lions erpressen. Das ist das Einzige, was ich hier mitnehme. Die nehmen wir in den Endspurt, aber schnell.
Gut, machen wir das. Machen wir das. Endspurt. Man United, Premier League. Völlig überraschend, zurück an der Spitze. Also, die sind vor kurzem noch irgendwo hinten rumgetüppelt. Plötzlich 3 Punkte Vorsprung. Am Wochenende spielen sie gegen Liverpool. Bleibt Man U da oben?
Das ist eine gute Frage. Ich kann mir es nicht so richtig vorstellen. Gleichzeitig muss man sagen, hat man das jetzt irgendwie hinbekommen. Unter anderem dank Bruno Fernandes, der so irgendwie meine und ich glaube ganz England seine Entdeckung ist von den letzten 12 Monate, Wahnsinnsspieler, hat irgendwie, also wenn es den nicht gäbe, dann wäre Man United irgendwo, würde jetzt mal sagen, dort, wo sie vorher schon waren. Ich glaube nicht, dass es ganz so nachhaltig ist im Moment. Ich glaube, so weit ist man dann noch nicht, aber eigentlich gut gibt es die wieder an der Spitze vorne. Hey, ein bisschen gefällt. Reden wir ganz kurz über das internationale Eishockey noch einmal. Der René Fasel, Schweizer Präsident vom Internationalen Hockeyverband, hat sich umarmend zeigt mit dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko. Hat das irgendwann Konsequenz? Oder spielen wir jetzt einfach die WM und alles ist gut?
Also meiner Meinung nach ist es absurd, dass eine WM in Minsk immer noch das Thema ist überhaupt. Das sollte eigentlich gar keine Diskussion sein, dass der Potentaten mit der Lukaschenko sich im professionellen Sport noch dürfen austoben. Unsäglich eigentlich. Nein, die müssen wir schon lange abgesagt haben, die WM. In Minsk mindestens. Was dann sonst noch passiert, das werden wir sehen, aber es sollte schon lange kein Thema sein. Unsere Handballer fahren zur WM in Ägypten. Zuerst mal seit 1995, glaube ich, sind sie wieder bei einer WM dabei. Allerdings nur als Ersatz, weil 2 Corona-Teams, und mindestens in ihrem Fall 1 Corona-Team, dann noch abgesagt hat, glaube ich, die USA. Ticken die noch richtig?
Ja, was willst du machen? Wenn du einen Platz überkommst, dann gehst du, oder? Und der Andi Schmid, das muss man dann vielleicht auch noch sagen, der hat es verdient, mal tatsächlich eine WM zu spielen mit dem Team. Ich hoffe, es kommt noch das eine oder andere grosse Turnier dazu. Das ist der positive Effekt. Ja, sonst ganz, ganz viel Bauchweh, wenn man in Richtung Ägypten schaut, was jetzt da in den nächsten Wochen soll passieren. Hat ja auch einen guten Teil von prominenten Spielern schon weit im Voraus abgesagt. Das hat schon auch seine Gründe gehabt. Apropos Absagen, Skiwochenende, schon wieder gestrichen bei den Männern, Slaloms in Kitzbühel, vorhin gerade reinkommen, abgesagt. Furchtbar.
Ja gut, was willst du machen? Ich glaube, auch da muss die Vernunft die Oberhand behalten. Was nicht Menge hat man ja gesehen, das Dorf irgendwie schwer getroffen von dem Virus. Schade, dass man die Rennen nicht sieht, klar, aber ich glaube, da geht die Sicherheit vor. Und der Tross, glaube ich, mit 1100 Leuten kommt. Ich glaube, das ist ein wahnsinniger Aufwand für die Sicherheit von all den Athleten und Begleitern und offiziellen Sorgen zu müssen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich Sinn macht. Hast du auch noch Gäste oder Leute, die dort wohnen und so weiter? Ich finde es übertrieben. Ich hätte gesagt, schliessen wir für das Jahr. Aber gut, was sein muss, muss sein. Am Sonntag lese ich jetzt da gerade, das hat man mir reingebrannt, weil das würde, auf die Idee würde ich nie kommen. Super League geht wieder los mit dem Kracher Sion Lugano. Ja, gut, danke vielmals, Herr Gysi.
Wir spielen wieder. Ja. Du hast es nicht vermisst.
Ich habe gar nicht gemerkt, dass nicht gespielt worden ist. Ich schaue Bundesliga und Premier League. Da bin ich bestens versorgt worden. Mehr brauche ich nicht.
Der grosse Fußball, der dich beschäftigt. Ich freue mich auf Herrn Abu Bakar, der jetzt vom Challenge League Club Kriens herkommend den FC Lugano soll verstärken. Knipser. Höchste Zeit, habe ich mir sagen, dass der auf höchstem Niveau eine Chance bekommt. Also, ich bin gespannt, ob der schon darf. Gegen Sion und Lugano. Gute Hinrunde gespielt, bin jetzt gespannt. Ich glaube, denen ist etwas zuzutrauen in die Rückrunde. Es gibt, ich tippe einfach mal ungefragt, das 3-1 Lugano auswärts in Sion.
Gut, dann schließe ich mit dem nicht an und sage, im Niveau der Liga entsprechend das 0-0. Ich hoffe einfach, dass der Knipser, der aus Kriens kommt, anständig frisiert ist, damit er an den Rahmen passt.
Für etwas ist ja der Coiffeursalon in der Schweiz auch noch offen. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen.
Sehr gut. Jetzt haben wir es über die Runde gebracht. Absolut, klar. Der Anfang war ein bisschen holprig im neuen Jahr. Nächstes Mal geben wir uns mehr Mühe. Bleiben Sie uns trotzdem treu. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Spotify, die Einschläge, bekannte Orte, wo man das kann. Vielleicht weißt du noch etwas und noch ein passendes Schlusspunkt.
Ja, Apple Podcast zum Beispiel. Wieso nicht? Soundcloud. Oder einfach jeden Tag die Blickseite refreshen, bis wir wieder kommen.
Sehr gut. Ich
weiß, dass alle Chefs jeden Klick zählt. Danke vielmals.
Ade miteinander.